Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Ja, das Wichtigste, was wir heute klären müssen, ist, warum ich mir bei Wuthering Heights im Kino 90% der Zeit die Augen zuhalten musste.
Unbedingt müssen wir das klären.
Darüber sprechen wir noch, aber schauen wir uns doch erstmal ein paar Neuigkeiten an.
Im Vulkan.
Lynn, eigentlich haben wir heute zwei eher triste Neuigkeiten. Mhm. Willst du anfangen?
Ja, viele haben es wahrscheinlich schon gehört. Am 11. Februar ist der Autor C.S. Notebohm verstorben. Wir haben schon über ihn gesprochen, sein Buch Umweg nach Santiago zum Beispiel, als wir über spanische Literatur 4 Folgen lang geredet haben. Und er ist auch immer viel auf Reisen gewesen und hat ganz tolle Reisebücher geschrieben, war auch viel in Japan unterwegs, in Europa, hatte eben diese große Leidenschaft für Spanien. Er ist übrigens auch auf Menorca verstorben.
Doch, also ich finde auch seine Beobachtungen waren ziemlich gut, ne? Also so der Landschaft, der Umgebung sozusagen. Er hat auch ein Buch geschrieben, ich weiß jetzt nicht, ich glaube 365 Tage, also wo er ein Jahr jeden Tag quasi auf seiner Insel die Natur so ein bisschen beobachtet hat und auch Gedanken, so Tagebuchgedanken, aber es ist auch ein ganz krasses Beobachtungsbuch einfach, das habe ich von ihm gelesen und fand das irgendwie auch ganz schön zu lesen einfach.
Ja, dafür ist er sehr, sehr bekannt für diese Beobachtungsgabe und wie immer zu solchen Anlässen, ich weiß nicht, wie es dir geht, da klicke ich mich immer nochmal durch das Werk und habe mir jetzt schon ein Buch rausgesucht, was ich von ihm unbedingt als nächstes lesen möchte. Es gibt nämlich ein Kloster, dort ist er mal gewesen in Japan und dort sind Bildrollen entstanden im frühen 13. Jahrhundert, die sehr, sehr berühmt geworden sind. Und da sind so lustige Tiere drauf, so Kröten, Frösche, Affen und viele andere, die mit menschlichen Zügen ausgestattet sind, die von unterschiedlichen Künstlern eben aus dem frühen 13. Jahrhundert stammen. Und sie sagen, oder sie ergeben so Bildergeschichten, wo Tiere so vermenschlicht werden und baden gehen oder ein Begräbnis abgehalten wird, Ringkampf und so weiter. Und diese Figuren gelten als die ersten Comicfiguren der Weltgeschichte. Und als der Vorläufer des japanischen Animationsfilms. Und das hat mich so neugierig gemacht, weil, wie du weißt, seitdem wir unseren Fragebogen beantwortet haben, ist generell auch so das Japanische hat immer viel Einfluss auf mich
und
gehabt.
Diese Studio Ghibli-Filme und
genau.
So.
Und ich finde es wahnsinnig interessant, jetzt mit diesem aus den Augen von C.S. Notebohm da drauf zu schauen und sich das alles mal anzugucken und mehr darüber zu erfahren. Aber ich glaube wirklich, das ist auch ein Werk, auch voller Romane übrigens. Übrigens, die sich auch immer mit sehr intensiven Situationen beschäftigen. Es gibt so einen Roman, da will sich jemand erhängen und das Seil reißt und da beginnt die Geschichte, ne? Da endet sie nicht. Und das sind alles so Dinge, mit denen man sich, glaube ich, intensiver beschäftigen kann, weil es ein sehr vielfältiges Werk ist.
Also erinnern wir an ihn heute und müssen über den Leihkamp Verlag in Österreich reden.
Oh,
hast du es mitbekommen?
Ja, ich habe es mitbekommen.
Erzähl mal, beziehungsweise erzähl doch mal, was du mit dem Verlag überhaupt, gab es überhaupt eine Verbindung für dich?
Ja, ich hatte Verbindung zum Literaturprogramm. Also ich habe da jetzt nicht eine riesengroße Vorstellung, ne? Aber ich habe schon Bücher aus dem Leihkamp Verlag gelesen. Ich glaube auch, wenn ich mich recht erinnere, hat den doch, dass die Programm, das Programm dort jemand übernommen. Dessen Name mir jetzt nicht ein, Ludwig. Du weißt, wen ich meine. Der auch den Podcast hat. Blau-Schwarz Berlin. Ludwig Lohmann, so rum. Und hat dort, glaube ich, das Programm auch gemacht. Und auf jeden Fall hatte ich das Literaturprogramm aus meiner Perspektive viel mehr auf dem Schirm, als das, was sonst noch in dem Verlag passiert, dieses wissenschaftliche Programm, das pädagogische Programm, die Kinderbücher. Ja, und jetzt 2027 wird genau diese Literatursparte, aber eben auch das Kinderbuchprogramm eingestellt, richtig? Und
genau, also eigentlich alles, was sozusagen belletristisch so ist, ne? Also der wissenschaftliche Bestandteil, der bleibt und keine Literatur, Kinder und populären Sachbücher mehr. Hm. Man muss dazu sagen, zu den Kinderbüchern, das ist mir dann sozusagen im Nachhinein erst wieder eingefallen, dass die so, die haben so eine Reihe rausgegeben, die wurde auch ziemlich viel gezeichnet, die hieß Faszination und dann immer ein Tier. Faszination, Krake, Faszination, also. Und die waren halt extremst aufwendig gestaltet. Also das war so, die waren so ganz dunkel und dann waren da so goldene Ränder dabei, so, weißt du, so.
Ah, ja,
und
ja,
so.
Ich hab
kannst
das
du dich
vor
erinnern?
Augen, ich weiß,
das sind
ja.
wirklich fantastische Bücher. Allerdings auch so, dass man sich im Nachhinein fragt, okay, wie soll sich das jemals rechnen? So, ne? Welche Kinder sozusagen stellen sich das dann ins, also ich kann mir schon vorstellen oder habe mir auch damals immer gut vorstellen können, dass es halt für bestimmte Kinder total toll ist und auch für Eltern, die sozusagen sich für diese Tiere interessieren, weil das war so ein wirklicher Deep Dive sozusagen auf eine extrem schöne Weise gestaltet, aber bestimmt auch teuer in der Herstellung einfach so, ne?
Ja.
Ein Aspekt, der sozusagen, wo wir mal aus unserer deutschen Blase raus und in die österreichische Blase reingehen könnten, ist, dass der Leikam Verlag halt viel vor allem in den letzten Jahren viel queere Literatur verlegt hat, viel politische Literatur, viel feministische Literatur, auch so im unterhaltenen Sachbuchbereich. Und dass jetzt halt viele Akteure sozusagen das bedauern, dass dieser Verlag weg ist, weil es wohl auch in Österreich schon so ist, dass viele Autoren und Autorinnen halt, sobald sie ein bisschen Reichweite haben, nach Deutschland wechseln, weil da halt die großen Verlage einfach sind, ne? Also sozusagen, es gibt sowieso nicht so viel Verlage, die genuin belletristische Literatur verlegen und das mit einer gewissen Reichweite. Und der Leikam Verlag hat da halt sozusagen in diesem politischen Spektrum durchaus einen gewissen Raum geboten für Autoren und Autorinnen, die jetzt halt gucken müssen, okay, wo gehe ich hin? Das heißt, für die ist das ein Verlust. Der Verlag selber hat sozusagen gar nicht so viel dazu gesagt und wurde dafür auch so ein bisschen kritisiert, dass man das so, ja, relativ, also es wurde über einen der Autoren wurde das überhaupt erst publik und dann wurde gefragt, ja, warum ist das so? Und dann hatte man gesagt, man schließe keine neuen Buchprojekte im Bereich Publikumsbuch aus, aber habe sich entschlossen, die anderen Programmschwerpunkte zu konzentrieren, sich darauf zu konzentrieren. Das sind die Segmente Wissenschaft und Pädagogik und die sozusagen rechnerische Sache dahinter ist, dass man halt bei Pädagogik und Wissenschaftsbüchern die auch anders querfinanzieren kann. Ne? Also da sind wir auch so ein bisschen bei den Finanzierungsmodellen. Wissenschaftliche Bücher müssen sich nicht unbedingt rechnen, sondern da gibt es dann auch Förderungen von irgendwelchen Wissenschaftsinstitutionen oder so.
Und es
das
ist
heißt,
ja nicht unüblich, dass da auch drauf gezahlt wird von den Leuten, die das machen.
Genau, genau.
Ne?
Also am Ende musst du da, genau. Und dann sind die Verkäufe nicht so wichtig.
Ja.
Ne? Aber wie gesagt, da fällt eben jetzt eine Stimme raus, die eine Plattform geboten hat, einfach für mitunter auch eben aktivistische, linke, feministische Texte. Und das ist schon ein Verlust, glaube ich, in der Kulturlandschaft einfach dort. Und immer auch ein bisschen so die Frage, dahinter steht so eine Investmentgruppe, der gehört der Verlag. Und es wird zwar gesagt, und es ist auch sozusagen in den Papieren sehr deutlich ersichtbar, dass es halt wirklich einfach ein Verlustgeschäft ist und die das sich deswegen halt davon trennen. Aber es bleibt auch, sagen wir mal, immer ein gewisses Geschmäckle, wenn dann so eine Wirtschaftsgruppe, die noch alle möglichen anderen Sachen im Portfolio hat, eine Sparte in dem Verlag schließt, der doch auch, wo es auch oft zum Beispiel auch um Wirtschaft ging und um die Frage, wie Geld verteilt ist und weißt du, was ich meine? So.
Und ich finde auch irgendwie, können sich solche Unternehmen nicht mal ein Beispiel an normalen Verlagen nehmen, die halt auch ihre Bücher querfinanzieren? Weißt du, was ich meine? Der Verlag macht das doch auch als solches. Der bringt halt Bücher raus, die sich nicht gut verkaufen und bringt Bücher raus, die sich besser verkaufen, um das so ein bisschen auszugleichen.
Letztlich funktionieren die Verlage ja komplett so,
ja,
ne? Es gibt ein paar Bestseller, die quasi das ganze andere Zeug mitziehen.
Genau. Und aber das ist sozusagen, das ist ja auch das, was möglich macht, dass die Literaturlandschaft divers bleibt, vielfältig bleibt, dass sie halt auch kleine und halt eher spezielle Stimmen hörbar macht. Und wenn dann so eine Gruppe, die quasi auch andere Investments hat und sich anders finanziert eigentlich, da dann sagt, nee, das nehmen wir jetzt raus, das rentiert sich nicht, das finde ich auch, Geschmäckle ist das sehr. Sehr nett ausgedrückt,
formuliert.
Aber ja, ich finde auch, ich frage mich auch immer, wer will dann da noch arbeiten?
Ja, der Verlag wird halt jetzt wieder so ein komplett, also sie haben sich das ja aufgebaut.
Ja.
Und jetzt wird er halt komplett wieder auf sein ursprüngliches Ding zurückgehen, ne? Und alles, was aufgebaut wurde, ist jetzt einfach weg. Also weil, wo soll das jetzt noch stattfinden, als ob die dann sagen, ja okay, wir sind jetzt wieder komplett ein Wissenschaftsverlag, aber dieses Buch fanden wir so
das
toll, jetzt machen wir ein
niemanden.
Belletristisches Buch.
Ja,
so.
Also auch die Autorin oder der Autor dieses Buches wird doch nicht sagen, ja cool, ja, weil
genau.
Was soll ich dann in diesem
Fall? Dann stehe ich in diesem Programm sozusagen, stehen lauter Bücher, ja. Die so ganz trocken wissenschaftlich sind und dann steht da irgendwie mein neues Kinderbuch so, ne?
Ja, das ist mein Sinn.
Eine Nachricht habe ich noch, ist mir gerade eingefallen.
Ja.
Giselle Pellicot hat ihr Buch rausgebracht, du hast das bestimmt auch schon mitbekommen, es gab jetzt gefühlt keine große Zeitung, die nicht ein Interview mit ihr hatte, also es gab halt ein, also ne, sie hat dann im Verlauf des Buches, jetzt ist sie auch dazu übergegangen, eben sich öffentlich zu äußern. Sie hatte ja davor diesen Prozess öffentlich schon gemacht, dann aber gesagt, sie möchte jetzt nicht mit den Medien irgendwie da groß drüber reden oder so, sondern sie macht halt diesen Prozess und ist dort anwesend. Dann war so eine lange Zeit Ruhe erstmal. Ihre Tochter hatte dann ja ein Buch veröffentlicht über diese ganzen Vorfälle, über die Vergewaltigung und ihre eigene Vermutung. Also die Tochter vermutet ja, dass sie auch missbraucht wurde. Das ist aber noch nicht ganz sicher. Man weiß es einfach nicht genau. Man weiß, dass der Vater zum Beispiel Bilder von der Tochter verschickt hat oder so.
Hat ja auch zu einem Zerwürfnis zwischen Mutter und Tochter.
Hat zu einem Zerwürfnis geführt. Wobei ich jetzt halt das so schön fand, also ich habe das Interview im Spiegel gelesen, da ist sie jetzt auch auf der Coverseite und da hat sie eben erzählt, dass es jetzt langsam wieder so eine Annäherung gibt und dass sie das auch total nachvollziehen kann, dass diese Ungewissheit die Tochter einfach quält, ne? Also ich glaube, sie hat irgendwie das so schön und auch krass beschrieben, dass man vielleicht denkt, dass sowas Extremes so eine Familie zusammenschweißt, die denen das passiert ist. Und sie meint, das war aber eher wie so eine Explosion, die sie komplett auseinandergerissen hat, wo jeder erstmal gucken musste, wie gehe ich damit um? Und jeder auch sehr unterschiedliche Arten hatte, damit umzugehen. Also sie hat gemeint zum Beispiel, dass sie erstmal die ganze Wohnung extrem geputzt hat und alles sehr ordentlich haben wollte, während halt ihre Tochter quasi alle Bilder und so genommen hat und zerrissen hat und kaputt gemacht hat und so, ne? Einfach so, um vielleicht auch zwei unterschiedliche Angänge mit dem Gesamten zu sehen. Und ich finde das einfach sehr inspirierend und auch sehr, fand auch das Interview zu lesen total beeindruckend, weil sie halt wirklich so eine Frau ist, die so sagt, okay, das ist mir passiert, das war mega schlimm, aber ich kann zum Beispiel nicht jetzt einfach alles, mein ganzes Leben einfach schlecht machen oder so deswegen, das, was passiert ist. Ich habe auch immer noch sozusagen positive Erinnerungen an meinen Mann, weil das ist ja, und das hat sie dann so gesagt in dem Interview, das ist ja mein Leben. Ich kann ja jetzt mir nicht quasi ein anderes Leben basteln, indem ich mir irgendwas anders, eine andere Geschichte hole und dann sage so, ne, also wenn ich sozusagen in dem Moment, wo ich sage, das, was der gemacht hat, ist so bestialisch, dass es jetzt alles, was ich an Erinnerungen hat, unwert macht, weil sozusagen alles war unter den falschen Voraussetzungen, dann ist mein ganzes Leben eigentlich komplett dem untergeordnet und weg und das will ich nicht. Und deswegen habe ich sozusagen schöne Erinnerungen an ihn, habe gleichzeitig sozusagen dieses wollte, dass er ins Gefängnis kommt, wollte, dass das öffentlich wird, nur so. Und möchte aber auch nochmal mit ihm reden, um eben, sie meint, man hat dann so ein bisschen durchgehört, sie will halt gerne von ihm nochmal hören, ob irgendwas mit der Tochter war, damit sie ihr dann sozusagen ein bisschen helfen kann. Aber ich fand das einfach extrem beeindruckend, wie sie auch so erzählt hat, dass sie auch als junge Frau quasi schon immer, also sie war halt die das Geld verdient hat. Und es war ihr immer extrem wichtig, auch finanziell unabhängig zu sein. Und in dieser ganzen Ehe, also der Typ hat sie einfach betäubt und sie wusste das nicht.
Ja.
Aber prinzipiell war sie die ganze Ehe nicht irgendwie so, dass sie jetzt komplett zu Hause eingesperrt war oder so, sondern sie war eine selbstbestimmte Frau. Und als sie das und hat da auch sozusagen, hat sich auch ihr Leben einfach selber verdient, hat sich um alles gekümmert. Und als es dann passiert ist, war sie zwar erstmal extrem geschockt, aber dann hat sie eben einfach wieder weitergemacht und es wieder in die Hand genommen, weißt du, und wieder sozusagen so gesagt, okay, ich bestimme das aber jetzt hier, wie das läuft. Ja. Und das ist sehr beeindruckend und ich denke oder habe mir gedacht, dass es auch irgendwie cool wäre, über dieses Buch dann mal zu reden.
Mhm.
Und da machen wir bestimmt mal eine Folge. Aber genau, geht rein und kauft's euch.
Die helle Kammer. Josef, wir gehen rein. Wir müssen reingehen.
Wir gehen ins Kino.
Wir waren
im Kino zum ersten Mal zusammen.
Ja,
es war
stimmt.
Schön, Lynn.
Fand ich auch. Aber wir haben unser Popcorn nicht geschafft.
Das stimmt. Ja, weil du hattest ja so viel Zeit mit deinen Händen vorm Gesicht. Ne? Ja, da ging nicht mehr
nicht
viel.
So viel essen. Legen wir mal los. Also, Leute, wir waren in Wuthering Heights, ein Film, der ein krasses Marketingbudget hat, der extrem viel beworben wurde und also auch einfach mit einer Ästhetik schon in den Werbungen, in den Trailern daherkam. Da ist man irgendwie nicht so drum herum gekommen. Und gleichzeitig kennen wir beide den Klassiker der Weltliteratur Wuthering Heights von Emily Brontë, Sturmhöhe. Und da müssen wir einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Es passiert wahnsinnig viel online. Ich war jetzt irgendwie gefühlt 2 Tage abgetaucht und habe das ganze Internet durchgewurschtelt, weil mich das alles so beschäftigt hat. Und wir haben mal alles so ein bisschen sortiert, würde ich sagen, und ordnen das jetzt mal für euch ein. Wichtig ist, dass wir mal ganz kurz, es ist immer noch ein Literaturpodcast, der Literatur Rechnung tragen. Also wir haben es hier mit einem Klassiker der englischen Weltliteratur zu tun, aus dem Jahr 1847, damals geschrieben unter männlichem Pseudonym und von den Kritikern damals enorm gefeiert und sehr, sehr hoch gelobt. Das Buch war total erfolgreich, nachdem allerdings die wahre Identität der Autorin Emily Brontë herauskam nach ihrem Tod, sie ist mit 30 Jahren gestorben, wurde es dann verrissen. Also weil es von einer Frau war, war es plötzlich schlecht. Wir können uns den Mechanismus dahinter vorstellen. Sie ist 1818 geboren, 30 Jahre alt geworden. Das heißt, hilf mir mal kurz, sie ist 1848 gestorben. Das heißt, ein Jahr nachdem das Buch erschienen ist ungefähr. Sie hatte 2 Schwestern, sie hatte auch noch mehr Geschwister, ein Bruder hat auch noch gelebt und aber auch noch ältere Geschwister, die verstorben sind. Aber alle 3 Schwestern, die mit denen sie aufgewachsen ist, haben unter männlichem Pseudonym geschrieben und waren alle erfolgreich. Also Jane Eyre zum Beispiel gab es noch.
Charlotte Brontë, das war sogar ein Jahr quasi bevor Sturmhöhe rauskam, kam dieses Buch raus. Die haben dann sozusagen relativ schnell hintereinander ihre Bücher rausgehauen. Ja. Und waren auch sehr eng, ne? Also die haben sich, die hatten so ihre eigene Fantasiewelt, haben sich da auch ihre eigenen Sprachen, ihre eigenen Identitäten, Pseudonyme, so spielerisch immer miteinander. Und die hatten halt sich einen relativ strengen Vater aus Irland und der Pastor war und dann mit denen da gelebt hat, aber auch sehr gebildet war. Aber die, das war schon so ein bisschen, es klingt schon so sehr englisch irgendwie so da in diesem kleinen Haus so zusammen. Hat mich auch teilweise, weil manches war, glaube ich, wesentlich düsterer und anders so. Vielleicht ist es auch eine Überinterpretation, weil man halt die Bücher gelesen hat, aber auch so ein bisschen an diese enge Verbindung von Jane Austen und ihrer Schwester erinnert. Weißt du noch, und wie viel das in den literarischen in die Literatur geflossen ist, weil bei Emily Brontë war es ja auch so, dass Charlotte Brontë am Ende neue Vorwörter und so für das Buch geschrieben hat, nachdem dann sie gestorben ist und dann weitere Ausgaben. Also in beiden Fällen hat man so Schwestern, die quasi dann das Nachbild auch ein bisschen prägen ihrer jeweiligen Geschwister.
Ja, sehr. Und gleichzeitig muss man dazu aber sagen, dass Emily Brontë von den 3 Schwestern schon die Wunderliche war, die Zurückgezogene, die lieber mit Tieren unterwegs war, die viel allein im Hochmoor spazieren gegangen ist und dafür auch so ein bisschen beäugt worden ist, die sich immer fremd vorkam. Ihr Buch Wuthering Heights spielt in den Hochmooren von Yorkshire, wo sie eben auch aufgewachsen ist. Was man über diese Landschaft wissen muss, Klippen, Wiese, Sturm. Ich glaube, dann hat man alles vor Augen. Und das ganze Buch beginnt mit einer stürmischen Nacht auf einem heruntergekommenen Gutshof in dem Jahr 1771. Dort lebt der versoffene, spielsüchtige Herr im Haus, Mr. Earnshaw, und bringt einen Jungen mit, der, ganz große Anführungszeichen, ist ein Zitat aus dem Buch, als Gypsy bezeichnet wird. Und der auch als eindeutig fremd beschrieben wird. Da werden wir später nochmal genauer drauf eingehen. Es ist ein Findelkind, er hat den irgendwo aufgelesen, der ist ungefähr 6 oder 7 Jahre alt. Und Earnshaw hat selber 2 Kinder, eine Tochter Catherine und einen Sohn. Und der Sohn hat gleich direkt einen richtigen Hass auf dieses neue, fremde Kind, während Cathy, die selbst als relativ ungezähmt, rau und spröde beschrieben wird, sich sofort in ihm erkennt und irgendwie so eine Seelenverwandtschaft entsteht. Die Familie nennt das Findelkind dann Heathcliff, also Weide und Klippe. Da steckt auch die Landschaft wieder drin, was ich sehr bezeichnend finde. Und es gibt keine Mutter mehr, aber eben Sohn, Tochter, den Vater, ein paar Angestellte. Das Geld der Familie wird verzockt und vertrunken. Es ist aber trotz aller Schwierigkeiten immer noch eine höher gestellte Familie. Das ist ganz wichtig, weil es in diesem Buch sehr viel um Klasse geht. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Die Kinder allerdings sind aufgrund dieser ganzen Problematiken auf jeden Fall emotional verwahrlost. Die Erwachsenen habe ich beim Lesen entweder als grausam oder als verstört oder beides empfunden. Und ich sag's dir jetzt mal, wie es ist. Ich fand das Buch richtig verstörend und schlimm. Also es gibt ja viele, die richtig Fan von diesem Buch sind. Und ich habe das gelesen, auch schon vor längerem gelesen, nicht erst für diese Folge. Und es war wirklich schrecklich Ich fand's, jede Seite fand ich schrecklich. Es ist jetzt kein Buch, was ich wiederlesen möchte. Sage ich dir jetzt erstmal so zur Einordnung. Aber es ist ein großartig geschriebenes Buch.
Wir müssen ja vielleicht sozusagen so ein bisschen mal auf die Erzähler ganz kurz eingehen, ja. um mal so den ersten Eindruck vielleicht zu schildern, den dieses Buch auf uns macht. Du hast ja gesagt, das ist eine stürmische Nacht und es gibt diesen Erzähler, Mr. Lockwood, der kommt aus London und will da sozusagen ansiedeln. Der hat sich eins dieser Güter da gekauft.
Ja, so ein Pächter ist
das. So ein Pächter, ja. Aber der ist auch relativ, sagen wir mal, eher ein Vertreter der gemäßigten Moral dieser Zeit, so, ne? Also ja. Der ist sozusagen nicht irgendwie besonders auffällig, so. Der kommt da jetzt hin und dann behandeln die den alle total scheiße, so. Also ja. Das ist wirklich so, man hat ja manchmal so dieses Motiv hat man doch oft, ein Gast kommt, klopft an und braucht in einer stürmischen Nacht irgendwie einen Unterschlupf und so. Normalerweise kennt man ja dann diese Geschichten, okay, da ist irgendwas oder so, aber dort ist es einfach so, der wird halt permanent einfach durchbeleidigt, zur Seite gestoßen. Eigentlich sagen sie ihm so, geh doch einfach raus, ne, hau wieder ab und sowas. Ja. Du bist absolut unerwünscht. Also so, dass es einem wirklich selber, es wird einem so unangenehm, weil man so denkt, wie könnt ihr so gemein sein zu so einem Mann, der da einfach nur kommt.
Ja, man muss dazu vielleicht auch ganz kurz noch ergänzen, ne? In diesen Hochmooren ist ja nichts. Das heißt, du gehst nicht einfach zum nächsten Gasthaus, wenn dich die Leute kacke behandeln, sondern du bist im Nirgendwo und dann gibt es ja diesen einzelnen, einen heruntergekommenen Gutshof. Es regnet die ganze Zeit, es ist kalt,
es ist auch gefährlich. Ehrlich in die Moore zu gehen, wenn du keine Ahnung hast. Ne?
Genau, also du kannst da verunglücken, du kannst nicht einfach nachts draußen bleiben. Das heißt, du klopfst dort an die Tür und versuchst Unterkunft zu finden.
Und er merkt quasi, ich bin hier absolut in der Hölle gelandet sozusagen mit lauter Leuten, die nicht mehr richtig miteinander kommunizieren, aber extrem aggressiv sind. Dann gibt es noch so diese aggressiven Hunde, die ganze Zeit ihn anbellen und ihn anspringen, wo er dann auch so dann irgendwie da so in die Ecke gedrängt ist. Und er erfährt dann von der Haushälterin Nelly sozusagen die Geschichte dieser Familie so ein bisschen. Das ist das, was ich gerade erzählerische Konstruktion.
Genau, das ist gut, dass du sagst, dieser Pächter und diese Haushälterin Nelly, die erzählen einander sozusagen oder im Bericht wird diese Geschichte, von der ich gerade gesprochen habe, 1771, die entspinnt sich da und wird eben nochmal aufgearbeitet. Und das heißt, wir springen jetzt auch wieder zurück in diese Geschichte rein, nachdem wir erfahren haben, wie das Buch diese Geschichte erzählt, eben über diese zwei Randfiguren. Es ist so, dass trotz dieser expliziten Klassenunterschiede, also Cathy, die Tochter des Hauses, und dieser kleine Junge, und die sind ungefähr im gleichen Alter, eine extrem enge Bindung entwickeln. Man würde heute sagen, auf jeden Fall, die sind bonded by trauma. Also die sind einfach beide traumatisiert und darüber irgendwie kleben die so aneinander. Die Behandlung dieses Kindes, dieses Findelkindes, resultiert aber nicht nur aus den Klassenunterschieden, sondern auch aus der ungeklärten Herkunft des Jungen. Er wird im Buch als schwarz beschrieben. Wie genau und was das bedeuten kann, da kommen wir nochmal später drauf. Aber es ist eine wesentliche Eigenschaft, die immer wieder und an vielen Stellen hervorgehoben wird. Und die beiden entwickeln dann so eine extreme emotionale Abhängigkeit voneinander. Und von Anfang an ist aber klar, dass diese beiden Kinder jetzt in der Kindheit, wo eh niemand so genau hinguckt in diesem Haus, vielleicht noch miteinander spielen können, aber alles andere, also irgendeine Form von Partnerschaft oder Liebschaft, ist unmöglich, denn sie sind in Rang, Ansehen, Klasse und den Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs komplett nicht gleichgestellt. Und sie werden aber erwachsen und Cathy heiratet dann Mr. Linton, einen sehr reichen Mann aus dem benachbarten Herrenhaus. Wenn wir benachbart sagen, dann auf jeden Fall nicht in Sichtweite. Wie gesagt, die Entfernungen sind sehr, sehr weit. Und der Konflikt, der jetzt hier durch diese Hochzeit auch entsteht, ist eigentlich einer, der deshalb so tragisch ist, weil er trotz klarer Verhältnisse besteht. Denn im Buch weiß Heathcliff, dass Cathy ihn liebt. Und er wirft ihr vor, ihn trotzdem verlassen zu haben. Also diese Liebe, die wissen beide voneinander, aber die können nicht zusammen sein und müssen andere Entscheidungen treffen. Und gerade das macht die Tragik dieser Figuren auf. Im Film ist das anders. Im Film nämlich, da kommen wir jetzt zum ersten Mal so ein bisschen in den Film rein, um auch so ein paar Unterschiede vielleicht zu beschreiben. Im Film hingegen beruht die Distanz zwischen den Hauptfiguren auf einem Missverständnis, weil Cathy sagt im entscheidenden Moment zu ihrer Angestellten Nelly, die eben auch die Erzählerin der Geschichte ist, dass sie Heathcliff liebt, aber er hört es nicht, sondern er hört nur, wie sie sagt, aber es würde mich herabstufen, ihn zu heiraten. Das heißt, er denkt, sie liebt ihn nicht oder nicht genug und verlässt den Ort tief gekränkt. Und das sind so diese Ausgangssituationen für die großen Konflikte, die da bestehen im Film. Es ist übrigens sehr interessant, ich habe mir das nochmal angeschaut. Das Buch wurde mehrfach verfilmt. 1939 zum Beispiel. Und schon da ist er zu so einer Art Pop-Legende geworden und wurde als größte Liebesgeschichte aller Zeiten vermarktet. Und genau das passiert ja jetzt auch wieder. Und schon in dieser Verfilmung damals von 1939 ist Heathcliff wesentlich sympathischer als im Buch. Und der zweite Teil des Buches, in dem Heathcliff zurückkehrt und Rache nimmt und wirklich unerbittlich Rache nimmt über 20 Jahre, das ist keine Affekttat. Das fehlt ja in der Neuverfilmung auch komplett. Also um das vielleicht mal kurz deutlich zu machen, ne, was für Zeiträume die ja für die
genau,
Verfilmung
lass uns,
heute und
lass uns das vielleicht
Buch
mal
abdecken.
Ganz kurz sozusagen da noch was erzählen. Nämlich, dass in dieser zweiten Hälfte gibt sozusagen die nächste Generation. Die haben dann alle Kinder.
Genau.
Heathcliff hat mit Isabella ein Kind. Kathy hat mit diesem Edward ein Kind.
Mit diesem Linden.
Edgar Linden. Ja, Edgar, genau. Die haben ein Kind und die heißen dann auch noch alle so, wie ihre Eltern heißen teilweise. Das heißt, es gibt hier wird ganz viel mit so Doppelungen gearbeitet. Und letztlich wird dann anhand der Kinder das Ganze nochmal sozusagen der nächste Kreis gezogen in dieser Rache-Liebesgeschichte. Und
ja.
Heathcliff hat dann ganz stark sozusagen so diese Ambition, wirklich Rache zu üben. So. Und dieser Teil, wie du gesagt hast, wird halt sonst komplett weggelassen. So.
Ja.
Und es wird sich dann auf den ersten Teil fokussiert und man kann sich aber vorstellen, dass an der einen oder anderen Stelle Dinge aus dem zweiten Teil, gerade dadurch, dass die Figuren so heißen, dadurch, dass es auch sehr viel Ähnlichkeiten gibt, bestimmte Charakterzüge oder so, dann einfach mit vorgezogen werden.
Ja.
Und aber die meisten Verfilmungen enden eigentlich damit, dass Kathy stirbt. So.
Richtig. Und um das vielleicht nochmal ganz klar zu machen, weil wir sind jetzt hier, haben jetzt Isabella noch genannt als Namen, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen verwirrend. Aber Isabella ist im Buch die Schwester von Linton, also die Schwägerin von Kathy letztendlich nach der Hochzeit. Im Film wird sie als Mündel bezeichnet und nicht als Schwester. Aber in beiden Geschichten heiratet Heathcliff Isabella. Also es gibt dann diese Art Beziehungsüberschneidungen, ne? So, also beide sind verheiratet, aber eben nicht miteinander. Beide kriegen Kinder und auch Hindley, den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, der Bruder von Kathy, der im Buch eine größere Rolle spielt und auch ein Kind bekommt, der wird auch Opfer, sage ich jetzt mal, dieses Rachefeldzugs von Heathcliff, von dem Findelkind, aber Hindley meine ich. Das ist wirklich verwirrend. Hindley fehlt in der Verfilmung auch. Also nur um das mal kurz zu sagen. Ich habe mal ein Zitat aus dem Buch mitgebracht von Heathcliff, der sagt, je größer der Schmerz wird, desto fester trete ich zu. Und ich finde, diese Figur Heathcliff ist ganz wichtig nochmal anzuschauen im Buch, denn es ist eine Figur, die, wir wissen nichts über die ersten 6 Lebensjahre, aber von dort an wird dieses Kind extrem gedemütigt und das jeden Tag. Und was hier dargestellt wird, ist nicht, wie die Liebe dich besser macht und zu einem Menschen macht, der irgendwie moralische Vorstellungen hat und von Liebe erfüllt ist, sondern hier in dieser Geschichte wird von Emily Brontë erzählt, wie ein Mensch zerstört wird und diese Zerstörung weiterträgt. Das heißt, du hast es schon gesagt, dieser Pächter, über den wir auch diese Geschichte dann erfahren im Buch, der kommt in diese zweite Generation der Familie. Und selbst da sind noch alle komplett verkommen, gemein und erfüllt von Hass gegeneinander. Und es ist wie eine Art intergenerationales Traumata, also Trauma, das hier irgendwie immer wieder und wieder weitergegeben wird und aus dem die sich nicht befreien können.
Und da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass Heathcliff als Figur eben diese krasse Ambivalenz hat, weil man eben, wie du gesagt hast, diese Gründe verstehen kann. Man kann sozusagen seine Verletzung sehen und man kann ja auch trotzdem diese krasse Liebe zu Kathy sehen, wo er ja mehr oder weniger immer wieder äußert, so ich würde mich am liebsten in ihr auflösen sozusagen. Das ist so dieses, und das kann man nachvollziehen. Und gleichzeitig, und das hattest du auch gesagt, er ist im Buch wirklich eine unfassbar unsympathische Figur, die nicht nur ein bisschen unsympathisch ist, sondern wirklich grausam auf ganz vielen Wegen und an ganz vielen Stellen. Und das darf man, finde ich, auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Es ist nämlich nicht so, dass es so eine Figur ist, wie jetzt zum Beispiel, ich habe in einem anderen Podcast gehört, da haben die auch darüber geredet. Und da ging es darum, dass er eben nicht so eine Darcy-Figur ist aus Jane Austen, wo du sozusagen so eine Figur hast, die so ganz kalt sich verhält, aber am Schluss erkennt man, dass sie eigentlich ein ganz warmes Herz hatte und ein ganz weiches Herz und sozusagen dann wird es am Ende aufgelöst und es gibt diesen Moment der Erlösung, weißt du?
Mhm.
Und du hattest das ja gerade gesagt, das gibt's hier nicht.
Nee.
Liebe ist Zerstörung, ist sozusagen darunter leiden und dieser Heathcliff zerstört auch selber extrem viel und macht auch Sachen, die nicht entschuldbar sind. Also es ist nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, ja okay, aber ich weiß ja, was für ein armer Junge er ist. Mhm. Und deswegen ist es ja auch okay, was er jetzt mit seinen eigenen Kindern anstellt, was er teilweise mit anderen Figuren anstellt oder sowas. Ne?
Ganz genau so ist es. Und es gibt im Buch auch diese Stelle, wo Kathy sagt, ich bin Heathcliff. Du hast das auch gerade schon gemeint, die wollen sich eigentlich ineinander auflösen. Und ich finde diese Stelle sehr bemerkenswert, weil ich glaube, dass sie in den Verfilmungen, die es über all diese Jahrzehnte jetzt gab, oft anders interpretiert wird, als ich sie im Buch wahrgenommen habe. Weil ich habe das Gefühl, im Buch wird damit gezeigt, dass diese beiden Menschen sich als seelenverwandt und als gleich empfinden. Und gleichzeitig sind beide aber unsympathisch und gewalttätig. Der Unterschied ist quasi, eigentlich nur, besteht nur in der Klasse. Aber hier wird quasi gezeigt, dass Menschen nicht der gleichen Klasse angehören und trotzdem moralisch genau die gleichen Abgründe haben. Also Kathy ist grausam und gewalttätig, Heathcliff ist es auch, nur sie haben unterschiedliche Rechte, an wem sie das auslassen dürfen. Als Bediensteter oder Sklave, kann man auch sagen, und als Hausherrin. Und ich sehe diese Aussage, ich bin Heathcliff, die lese ich auf jeden Fall eher nicht als eine Art, wir sind uns so gleich in unserer Liebe, sondern ich lese es als, wir sind uns so gleich in der Art, wie wir grausam sein können. Und da können wir sicherlich drüber diskutieren, aber ich wollte diese Stelle einmal einfach kurz einordnen, dass das schon etwas ist, wie bei allen guten Büchern, was man extrem unterschiedlich auslegen kann und was auch immer unterschiedlich ausgelegt wurde. Vielleicht nochmal. Grundsätzlich. Die Liebe in diesem Buch, das hatte ich schon gesagt, die rettet niemanden. Es gibt auch keinen Sex, den die Figuren haben können, um ihre ständigen Spannungen abzubauen. Also es entlädt sich wirklich nur in Gewalt. Und Heathcliff und Kathy, so kommt es mir vor, kreisen in diesem Buch wie Planeten umeinander und können sich aber niemals wirklich erreichen. Sie können aber auch nicht voneinander lassen, weil es diese vorgeschriebenen Bahnen gibt. Und das macht für mich so die Tiefe des Konfliktes aus und die Tragik. Auch die Tragik der Figur von Lyndons Schwester, die ja, ich glaube, noch nicht mal 18 ist, als sie von Heathcliff aus Rache verführt wird und dann auch emotional gebrochen wird. Also Heathcliff fragt nicht nach, er nimmt sich dieses junge Mädchen gewaltsam und demütigt sie unentwegt. Ich glaube, er tötet ihren Hund als Hochzeitsgeschenk. Also ne, nur mal kurz so, um das Level an Grausamkeit in diesem Buch mal anzuzitieren. Es gibt auch Gewalt gegen Kinder. Auch das von Seite 1 und bis zum Schluss. Und der Roman schildert das und lässt es so stehen. Die allererste Verfilmung übrigens von 1920, die ist verschollen. Und da wird die Geschichte aber auf den Werbeplakaten, die erhalten geblieben sind, als Geschichte des Hasses vermarktet. Und ich finde das schon sehr bezeichnend, wie früh in dieser Geschichte in der Rezeption aus einem Buch voller Hass ein Buch voller Liebe gemacht wurde. Das vielleicht mal zur Einordnung auch dieser Rezeptionsgeschichte. Es gibt über 50 Verfilmungen insgesamt. Ich finde, wir haben hier so eine Art Frankenstein-Situation. Da gibt es ja auch so viele Adaptionen, dass das eine eigene, also so ein losgelöstes Industrie Phänomen ist einfach. Ne? Ja, ja. Ne? Und das ist bei Wuthering Heights auch so. Ich habe in einer Arte-Doku übrigens gesehen, und da kommen wir nochmal zurück zu den Bronte-Schwestern, dass die sehr, sehr viel gelesen und geschrieben haben. Du hast das auch schon erzählt. Die haben sich auch fiktive Ländereien und so weiter ausgedacht. Und eins dieser fiktiven Ländereien liegt an der Westküste Afrikas. Das haben sie sich ausgedacht, weil sie von Ereignissen in der Zeitung rund um die Kolonialisierung gelesen haben und sich damit sehr intensiv beschäftigt haben. Und in diesem fiktiven westafrikanischen Land gibt es eine fiktive Figur, ein westafrikanisches Kind, das von einem britischen General entführt, / gerettet wird. Also der wird verschleppt nach Großbritannien und dort soll dieses Kind, ich sage das jetzt auch wieder in Anführungszeichen, gebildet und kultiviert werden. Und dieses Kind wird 17 und die Schwestern beschreiben diesen 17-jährigen Jungen als schön, klug und grausam. Und sie schreiben, dass er sich an dem General, der ihn da verschleppt hat, rächen möchte. Und als ich das gelesen habe von Menschen, die sich eben aus wissenschaftlicher Perspektive mit diesem Bronte-Nachlass beschäftigen, musste ich daran denken, wie oft ich im Internet Kommentare gelesen habe davon, dass die Bronte-Schwestern sich nie mit so politischen Themen auseinandergesetzt hätten oder dass die Kolonialisierung gar nicht interessiert hat. Aber schon allein dieses Schreiben dieser Geschichte zeigt, dass diese sehr gebildeten Schwestern durchaus viel darüber nachgedacht haben Und es schon auch nahe liegt, dass aus dieser Charakteristik dieser frühen schwarzen Figur, dieses schwarzen entführten Kindes, schon auch eine Blaupause liegt für die Figur des Heathcliff. Seine Herkunft ist im Buch zwar unbekannt, aber die Hautfarbenbeschreibungen zeigen, dass er kein englisches Kind ist. Und es gibt noch eine Stelle, die ich nochmal benennen möchte. Cathys Vater sagt nämlich ganz explizit, wo er das Kind aufgegriffen hat, nämlich in Liverpool. Und zu der Zeit, da das Buch spielt, war Liverpool der größte Umschlagplatz für versklavte Menschen. Und da sind auch viele Familien auseinandergerissen worden, viele Kinder gestrandet, die dann eben in den Straßen da unterwegs gewesen sind und die man quasi einfach eingesammelt hat. Und als Emily 13, 14 oder 15 ist, wird die Sklaverei abgeschafft. Und sie erfährt auch davon in den Zeitungen. Und in diesem Kontext kann man den Roman eben auch als Kritik an der kolonialen viktorianischen Gesellschaft verstehen. Denn was bei den Debatten um die Abschaffung der Sklaverei zu dieser Zeit ganz zentral war, ist nämlich die Frage, inwieweit die Sklaverei nicht nur ein Verbrechen an nicht weißen Menschen ist, die versklavt werden, sondern auch ein Verbrechen an den weißen Menschen ist, weil es sie moralisch schlechter gemacht hat. Also weil die Sklaverei das Schlechteste auch in den Weißen hervorgebracht hat, um jetzt mal diese Debatte anzuzitieren. Und das passiert ja auch bei beiden Figuren im Roman, bei Cathy und bei Heathcliff. Dieses fremde Kind kommt also auf den Hof, wird aufs Widerlichste behandelt und will dann an allen um sich herum Rache nehmen. Und ich habe oft gelesen, dass Leute, die das Buch gut kennen, manchmal sogar eine Art Freude empfinden, als am Ende dieses Buches Heathcliff selbst zu Tode kommt. Und sich dann geschämt haben, weil sie gemerkt haben, das Buch schafft es auch in mir, das Schlechteste hervorzubringen. Und das ist eine ganz, ganz bemerkenswerte Sache. Die hat mich übrigens ein bisschen erinnert an die Wirkung, die Lolita damals hatte von Nabokov. Da gibt es ja auch diese Debatte. Das ist ja so eklig. Das kann man doch nicht lesen. Wer schreibt sowas und so weiter. Aber was Nabokov ja eigentlich machen wollte, ist uns zu zeigen, wie schnell wir selber diesen Blickwinkel seines Erzählers übernehmen. Also wie viel moralischer Abgrund steckt in uns selber, wenn wir das lesen und uns davon verführen lassen, was er über dieses Kind schreibt. Und ich finde, auch wenn es ein anderes Thema ist, dass diese Konfrontation mit den eigenen moralischen Abgründen, dass dieses Buch das eben auch kann. Und das wollte ich unbedingt nochmal einordnen für alle, die dieses Buch eben nicht gelesen haben. Und
es ist ein Buch, du kommst ins Fühlen, ne? Du kommst nicht sozusagen in eine Geschichte, die du in so einer Entwicklung nachvollziehst und dann sagst, okay, das verfolge ich eben und habe dann da meine Emotionen zu, sondern es ist so, es dreht sich. Ich habe schon gesagt, es gibt Wiederholungen da drin, ne? Es gibt die Namen, die ähnlich sind und sowas. Es ist wie so ein Wust, wie sowas, in das du reingezogen wirst, wie so ein Sog, du wirst dann reingezogen und du wirst so durch alles durchgeleitet. Das knetet sich die ganze Zeit so in dir, aber du kannst nicht, es ist nicht aufgeräumt, es ist nicht ordentlich, es ist auch von der Sprache her sehr ausdrucksstark, es ist sehr extrem, die Dinge, die passieren, sind sehr extrem grausam und sozusagen und du gehst so durch das alles durch, wenn du dieses Buch liest und das macht, glaube ich, auch ist zumindest einer der Gründe, warum es immer noch so viel gelesen wird.
Es ist ein Buch, was in jedem Fall etwas mit einem macht und Siri Hüstwert hat mal gesagt, dass plurale Lesarten bei jedem Text unvermeidlich sind, aber dieses Buch, Zitat, gleicht einer Bombe, die von seinen Lesern gezündet, explodiert und 1000 Fetzen in alle Richtungen fliegen lässt. Und ich finde, das ist sehr akkurat beschrieben, wie es sich anfühlt, Wuthering Heights zu lesen.
Und zeigt vielleicht auch ein bisschen, warum es so viele Interpretationen davon gibt, ne? Und warum das auch so ein Stoff ist, den man immer wieder, siehe auch Frankenstein, da steckt so viel drin, dass ganz unterschiedliche Leute aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln sagen können, ich will dazu eine Graphic Novel machen, einen Film machen und ich habe so und so verstanden und so will ich es machen.
Ja, richtig, so ist es. Und ich finde auch, das macht ja ein gutes Buch aus und wir müssen jede Adaption dieser Geschichte auch erstmal als eigenständiges Werk betrachten. Das versuchen wir jetzt mal, wenn wir über den Film reden.
Wir gehen jetzt ins Kino,
wir gucken jetzt Wuthering Heights von Emerald Fennell. Heißt sie so?
Emerald Fennell, ja.
Fennell. und schauen uns mal an, wie uns das gefallen hat. Ich mach mal einen Hot Take. Ich sag, tendenziell gefällt der Film den Leuten besser, die das Buch nicht kennen. Das ist jetzt so meine Vermutung, an der wir uns so ein bisschen abarbeiten können. Das habe ich aber auch schon vermutet bei Frankenstein. Lustigerweise der gleiche Hauptdarsteller.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, das könnte ja sein. Wollen wir jetzt so ein bisschen, also ich glaube, wir müssen über so Vielleicht erzählen wir erstmal, wie wir den Film fanden, also so wie, was so die Eindrücke waren, so ja. die ersten. Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir über so ein, zwei Aspekte reden, die dem Film vorgeworfen werden oder wo es Debatten drumherum gibt. Du hattest vorhin dieses Rassismus-Thema im Buch, diesen Strang ja. sozusagen, diese Erzählung angeschrieben. Da gibt es große Debatten darum, dass wir solche Sachen nochmal so ein bisschen einordnen, vielleicht mit dem literarischen Hintergrundwissen, was du jetzt eingebracht hast.
Ja.
Lynn, was war denn so dein Gefühl, als du in diesem Film saßt? Wie würdest du diesen Film jetzt jemandem beschreiben, wenn es nicht darum geht, den ganzen Wust mitzuliefern, sondern ja. einfach nur zu sagen, ey, ich war im Kino, was habe ich gesehen?
Also, ich muss sagen, ich fand die Filmmusik toll. Die ist ja auch, wird ja auch gerade rauf und runter
von Charlie XCX, ja. zusammen aber mit noch einem Komponisten. Also
ja,
sie,
ja,
hat,
genau.
sie hat ein Album geschrieben und der und dann haben die das so vermischt.
Richtig,
sozusagen.
Genau. Und die Filmmusik fand ich toll. Ich fand auch schon mal, kennst du dieses Gefühl, du bist im Kino, es geht los und es ist schon von der Ästhetik irgendwie geil und man denkt so, das könnte echt was werden. Also das hatte ich schon. Und ich muss auch sagen, der Film hat was gemacht, was ja auch immer für einen Film spricht. Er beschäftigt mich immer noch und ich war wirklich verstört. Diese Verstörung ist eine ganz andere, als das Buch in mir ausgelöst hat. Und ich würde ihn auch, glaube ich, ungern nochmal schauen müssen, weil ich ihn wirklich auch, da müssen wir vielleicht unbedingt drüber sprechen, ich kann diese ekligen Liebesgeschichten einfach nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Also diese Romance, diese Dark Romance, ich kann das einfach nicht mehr. Und ich würde, so habe ich diesen Film schon empfunden. Also, und wir müssen unbedingt über die Kostüme reden und auch über die Räumlichkeiten und so. Aber ich muss echt sagen, wenn ich jetzt sagen müsste, wie ich den Film fand, ach oh, nee, ich muss sagen, er hat mir nicht gefallen.
Und du, und was meinst du jetzt mit eklig, dass sozusagen da diese ganze Gewalt in dieser Beziehung mit erzählt wird, oder?
Naja, weil es ist, was hier passiert ist ja, dass die, also die haben ja Sex, ne? Die kommen irgendwann quasi zueinander und haben sehr viel Sex, der teilweise nur angedeutet ist, aber die Andeutungen sind auch grundlegend. Also es gibt sehr viele schleimige Dinge, die ganze Zeit irgendwo passieren und die man so berührt und wo schon klar ist, hier soll jetzt irgendwie auf so eine körperliche Ebene hin referiert werden. Und es gibt diese körperliche Anziehung und es gibt ganz viel Sex und es gibt diese Leidenschaft. Und ich sehe immer so viele Menschen, die irgendwie sagen, oh, das ist so die wahre Leidenschaft, die ist so zerstörerisch. Und ich finde ehrlich gesagt daran nichts leidenschaftlich. Ich finde es irgendwie eklig und verstörend. Also vielleicht bin ich auch nicht die richtige Adressatin für diese Form von Love Story. Aber es soll ja im Film eine Love Story sein, die größte Love Story aller Zeiten. Und es hat mich nicht berührt.
Ich fand das ganz, einen ganz interessanten Aspekt. Wir haben ja eigentlich so ein Grundsetting, was der Film aufgreift, was es im Buch schon gibt. Aber im Buch ist es so, wir haben uns, glaube ich, so ein bisschen darauf geeinigt, dass das Buch ganz viel erzählt von Gewalt und von Liebe und eben nicht nur eine Liebesgeschichte zwischen Kathy und Heathcliff, sondern dass das sozusagen eigentlich gar nicht, also dass da auch der Sex und so gar keine Rolle spielt, sondern sozusagen, du hattest gesagt bei dieser Ich erkenne mich, dass das für dich gar nicht so ein Liebesding ist, sondern eher sozusagen diese Grausamkeit
ja,
umschreibt.
Es geht für mich ganz viel um Identität.
Und dann hast du aber ja viele Figuren, du hast dann noch die Kinder und so weiter. Das heißt, dieses Thema wird halt auch stark bearbeitet in diesem Buch. Während
anhand einer Familiengeschichte, ne? Also es ist sehr viel breiter aufgefächert.
Genau, genau. Und es geht auch um die Familie. Ich meine, die Protagonistin Kathy, die jetzt im Film die Hauptrolle ist, Margot Robbie, ist halt im Buch relativ schnell tot. Also so, ne? Und die stirbt auch relativ plötzlich. Das heißt, da hat man auf jeden Fall einen weit gefächerteren Blick. So. Und im Film ist das jetzt halt so zu dieser, hat man sich quasi drei Figuren als Haupt rausgesucht, würde ich mal sagen, vielleicht vier, aber erstmal wichtig sozusagen, es gibt die Frau und es gibt zwei Typen von Männern. Der eine ist vollkommen durcheinander und gewalttätig und wild und was weiß ich. Das ist sozusagen der Bad Boy. Das ist Jacob Elordi, / Heathcliff. Und auf der anderen Seite hast du diesen Edgar Linden, der ist zuverlässig, lieb, eigentlich so erstmal, ne, also wir gehen dann noch durch den Film, aber trotzdem, der ist sozusagen so, der steht für das andere, der ist der Zuverlässige, den solltest du dir eigentlich nehmen, so, aber der ist halt ein bisschen langweilig. Und das ist sozusagen was du ja in extremst vielen, also diesen Grundplot zieht man sich sozusagen aus diesem sehr komplexen Buch, was sich mit Gewalt und mit Liebe und mit Grausamkeit und so weiter beschäftigt, nimmt man aber sozusagen diesen Plot raus, von dem man halt weiß, der hat sowohl in der Literatur als auch im Film extremst oft schon funktioniert. Ich meine, wie viele dieser Geschichten haben wir sozusagen vom aufgeräumten Typ und dem wilden Typ Bad Boy.
Und der vielleicht auch so ökonomisch keine gute Wahl ist. Das gibt so viel gerade und mich nervt das so krass, weil ich so das Gefühl habe, die Welt ist dann so, also es ist so die Rechtfertigung dafür, warum man sich dann doch nochmal mit diesem Typen einlässt, der einen eigentlich scheiße behandelt. Oder wenn schon nicht einen selber, dann alle um sich herum. Und ich finde wirklich, da ist so gar nichts Romantisches dran. Vielleicht bin ich mit 34 zu alt für sowas. Vielleicht sehne ich mich nach der langweiligen Zuverlässigkeit. Ich weiß es nicht. Aber mich, also wirklich, ich habe das gesehen und du hast mich ja beobachtet. Also mich hat es geschüttelt, weil ich auch dachte, und vielleicht aber gut, Moment mal, ich mag ja auch Twilight ganz gerne, ne? Da bin ich ja dann wieder eher so ein bisschen, aber die sind halt jünger. Ich glaube, das war für mich auch ein Problem des Films. Die wollten halt einen Sexfilm draus machen, das heißt, die können ja keine Kinder nehmen. Im Buch sind Heathcliff und Kathy aber über lange Zeit
und
vor
hier
allem
haben
als
wir auch
Kinder,
Kinder
verbunden.
Ne? Aber
haben
sozusagen, es springt dann im
genau.
Film.
Und du kannst natürlich so keine wilde Sexgeschichte erzählen. Das ist ein bisschen unangemessen. Das heißt, du musst die Leute älter machen, sonst können die da nicht die ganze Zeit irgendwie übereinander herfallen. Das heißt aber auch, hier haben die ganze Zeit Menschen in meinem Alter, und das finde ich so verstörend an diesem Film, Menschen in meinem Alter benehmen sich komplett gaga. Und wenn man den Sex rausnimmt, dann könnte man ja sagen, das Begehren nach dem Erkanntwerden im anderen ist so groß, dass du dich komplett aufführst wie ein Arschloch. Da gehe ich mit. Aber Junge, nur weil die ganze Zeit Sex miteinander haben wollen, das kaufe ich denen einfach nicht ab. Weißt du, das hat mich emotional nicht abgeholt im Film. Ich fand das nicht genug begründet in der Art, wie gespielt und geredet wurde, weil ich mir denke, körperliches Begehren schön und gut. Aber wenn du das darauf reduzierst, dann musst du klar machen, warum Leute mit Mitte 30, die keine Pickup-Artists sind, sich so verhalten und so extrem nacheinander schmachten, dass es trotzdem am Ende, also sie haben ja keine einzige Unterhaltung geführt dann in dieser Sexzeit. Es gab dann diese Zeit, da war alles nur noch körperlich. Und das geht doch irgendwann weg. Das kaufe ich einfach nicht, dass dadurch eine Verbindung entstehen soll. Und gleichzeitig, also ich finde, ja, irgendwie habe ich das, wie ging dir das denn? Konntest du diese emotionale Komponente, konntest du die fühlen? Hattest du das Gefühl, oh mein Gott, wenn die jetzt nicht zusammenkommen, zerreißt es mir das Herz?
Naja, ich glaube, das Problem ist ja, dass das im Buch nicht so richtig drinsteckt. Ne? Also man müsste sich das, wenn man die Geschichte so erzählt, wie sie erzählt wurde, als große Liebesgeschichte, müsste man sich das selber basteln sozusagen. Weil das, was im Buch drinsteckt, ist ja diese ganze Auseinandersetzung und diese ganze Gewalt und Grausamkeit und auch die Rache von Heathcliff ist ein großer Teil des Buches, was es ja hier nicht ist. Hier gibt es das zwar so am Rande auch ein bisschen mit, aber im Großen und Ganzen will er einfach nur bei ihr sein. So, das ist das Wichtigste und nicht
in
seine
ihr.
Rache und sowas. Genau, was es ja im Buch auch nicht gibt. Ne?
Ja.
Alles gut, aber so und ich glaube, das ist sozusagen, da nimmt der Film, sagt, okay, ich möchte diese Geschichte erzählen, aber sucht sich dann halt nicht so richtig was, sondern sagt halt, okay, ich erzähle diese Geschichte als wilde Romanze sozusagen, die ganze Zeit nur in diesem Anfangsstadium verbleibt, mehr oder weniger. Ne? Und sozusagen und vielleicht so ein bisschen wird versucht, gerade über die Kindheit so ein bisschen was herzustellen, wie, okay, die stehen füreinander ein. Es gibt dann diese Szene, wo der kleine Heathcliff für Kathy vor dem gewalttätigen Vater einsteht und sozusagen die Schläge
Strafe
einsteckt und so,
nimmt,
ne, dass man sozusagen so sieht. Aber ich glaube, was inszeniert werden soll oder was zumindest so rüberkommt, ist so dieser Wahnsinn, ne? Also sozusagen so, aber nicht der Wahnsinn von Grausamkeit, von Gewalt, von Misshandlung, von Trauma, sondern der Wahnsinn von so einer ganz bestimmten Vorstellung von Liebe, die auch gut zu dieser Romance-Literatur oder so. Man könnte, es gibt doch da immer diese ganzen Enemies to Lovers und sowas.
Ja, richtig.
Und ich glaube, es gibt auch sicherlich ein Prädikat für diese Form von Erzählung einfach. Ja. Ne? Und das wird halt krass bedient.
Das bedient diese Tropes. Und ich muss auch gerade noch an was denken. Es gibt diese Eingangsszene und da wird ein Mann gehängt auf dem Marktplatz. Und im Tod, also es ist auch sehr brutal, der röchelt dann so. Und im Tod, das ist wohl ein Phänomen, was es gibt, wenn man erhängt wird, dass man eine Erektion hat im Moment des Todes. Und diese Kinder, die auf dem Marktplatz auch sind und diese ganzen Leute, die gucken sich diese so sensationslüstern diese Hinrichtung an und sehen dann auch noch, dass dieser gehängte Mensch da eine Erektion hat und flippen komplett aus. Und diese Szene setzt den Ton für das gesamte Buch. Es geht um die Gleichzeitigkeit nicht von Liebe, Zuneigung und Hass und Gewalt, es geht um die Gleichzeitigkeit von Erotik und Gewalt. Und das ist, glaube ich, das, was ich dem Film nicht als Adaption vorwerfe, weil als Adaption kannst du machen, was du möchtest. Das ist etwas, was ich dem Film vorwerfe als eine Reproduktion einer Trope, die ich einfach überhab. Diese Nähe von Erotik und Gewalt, die hier auch, ja, die kommt ja jetzt auch nicht feministisch daher in diesem Film. Also es ist jetzt auch kein neuer Blick oder so. Und irgendwie holt mich das einfach nicht ab. Und ich verstehe aber das Publikum, das es dahinter gibt. Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass diese ganzen Gewaltfilme nicht als Liebesgeschichte erzählt werden. Warum muss ich das dann immer sagen? Warum ist das ein Valentinstagsfilm? Wirklich, also es verstört mich. Aber gut, jetzt muss ich natürlich gestehen, ich habe es am Anfang schon angekündigt. Vielleicht bin ich voreingenommen. Vielleicht liegt alles auch nur daran, dass ich es so ekelhaft finde, Menschen beim Küssen zuzugucken. Ob das ein Film ist oder echte Menschen. Ich kann das nicht. Und es war so viel Zunge in diesem Film. Wirklich, schüttelt mich, wenn ich nur daran denke. Ständig hat irgendwer irgendwen irgendwo abgeleckt oder die Zunge in den Mund und wieder raus. Und ich saß nur da und musste mir die Augen zuhalten und Josef hat die ganze Zeit gelacht.
Es war einfach so herrlich, ne? Ich kenne das halt nur von Horrorfilmen eigentlich so im Kino und nicht, wenn die Zunge rauskommt. Ich meine, gut, es ist auch für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Zunge gewesen an einigen Stellen. Also der ist da wirklich volle Kanne rausgegangen, ne? Und die Regisseurin Emerald Fennell ist auch dafür bekannt, dass es solche Teile, auch generell so der ganze Umgang mit Körperflüssigkeiten und so, das war immer ein Thema in ihren Filmen und ist jetzt halt auch wieder sozusagen eins in gewisser Weise. Und wir können ja auch vielleicht nochmal kurz auf die ästhetische Ebene zurückkommen. Mhm. Dann sind wir wieder in diesen Räumen, die du beschrieben hast. Es gibt teilweise zum Beispiel ein Puppenhaus und das Haus der Lindens ist genau diesem Puppenhaus auch nachgebildet. Man befindet sich in so krass ausgestatteten, opulenten Kulissen auf der einen Seite, nämlich wenn es um die Lindens geht, wo man diesen Wohlstand sieht, aber auch so diese, sag ich mal, Erstarrtheit im Luxus, so, der perfekt gemachte Garten hinter einer Mauer. Und
es ist optisch eine Mischung aus Alice im Wunderland und Stolz und Vorurteil. Kannst du das verstehen?
Ja, total. Und also es hat sozusagen so, es zitiert so diese alten Dinge an, aber es ist auch total expressiv so, ne?
Es ist barock, es ist auch zum Teil ein bisschen kitschig, was nichts Schlechtes sein muss, aber es ist sehr, sehr bunt und es legt keinen Anspruch daran, historisch korrekt zu sein. Das muss man dazu sagen, das ist eher Fashion, auch die Kostüme. Und es geht jetzt nicht darum, einen authentischen Einblick in die Kostüme dieser Zeit zu geben. Das finde ich aber auch immer so ein Vorwurf, den ich nicht so richtig nachvollziehen kann, weil selbst wenn man sich bemüht, historisch getreu zu arbeiten, haben wir schon so oft gesehen, dass es da grobe Fehler gibt und das eben nicht authentisch ist. Das ist mir eigentlich persönlich relativ egal. Ich muss aber sagen, ich mag den Look von historischen Filmen. Ich mag schon, wenn ich das Gefühl habe, ich tauche jetzt in diese Welt ein. Und ich habe auch das Gefühl, bei einem Film, der im 18. Jahrhundert in einem Hochmoor spielt, dann möchte ich irgendwie diesen Dreck und diese Naturgewalt und auch so ein bisschen diese Abhängigkeit, diese Gewalt der Naturphänomene irgendwie so ein bisschen spüren. Und ich habe schon gemerkt, dass mir das auch gerade dann in dem Haus der Lindens so ein bisschen verloren gegangen ist. Das ist wirklich wie ein Puppenhaus gemacht, aber ich hatte eben auch das Gefühl, da leben keine echten Menschen und deswegen kam mir das alles halt gespielt vor. Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist so, Emerald Fennell sagt, die Regisseurin, dass sie sozusagen, dass sie immer ein krasses Gefühl auslösen will. Also so Ekel, weiß ich nicht, vielleicht, dass man sich dem hingibt und so weiter. Ne? Also sie setzt da stark drauf und immer mit der Bereitschaft sozusagen kitschig zu sein, pathetisch zu sein, extrem zu sein. Und das merkt man. Ne? Also es gibt auch in dem Haus von Heathcliff und Kathy, also wo der Vater lebt dann im Film, das ist total heruntergerockt. Gleichzeitig gibt es da einen Riesen mit Fliesen gekachelt Gang, in dem dann irgendwann mal ein Schwein geschlachtet wird und so. Also es wird sozusagen, es ist so eine ganz spezielle Ästhetik, die hier aufgerufen wird und man muss sagen, dass diese Ästhetik trotzdem über weite Teile des Films total gut funktioniert. Also ne, ich würde sagen, man kann dann inhaltlich sich fragen, aber die Bilder sind krass. Also die Bilder auch auf diesen Mooren und so sind krass. Ob einem das dann sozusagen als Repräsentation für die Geschichte passend erscheint, ist dann eine andere Frage sozusagen. Aber es ist erstmal ein krass gefilmter Film, der auch in bestimmten Momenten, würde ich sagen, es schon schafft, einfach, also es ist halt einfach wirklich nicht per se jetzt irgendwie langweilig oder man sagt so, weißt du, es ist jetzt so eine staubtrockene Literaturverfilmung, die sich probiert, sondern sie versucht schon was. Man merkt schon, da wird was versucht eigentlich von der ersten Szene. Du hast von diesem Galgen gesprochen. Und aber das, was versucht wird, da sind wir dann sozusagen bei dieser Beziehung und dieser Art, wie Gewalt dann irgendwie mit Erotik gleichgesetzt wird und ja. so weiter, ist dann, hat dann sowas sehr, ja, ist dann sehr weit weg von dem Roman. Aber wie würdest du das beschreiben? Wir können ja vielleicht über ein, zwei Sachen noch reden, die zwischen Roman und Film sozusagen für Wirbel gesorgt haben. Mhm. Eine Sache ist das Casting. So, du hattest das vorhin angedeutet und ich glaube, es wäre gut, wenn wir das nochmal hier jetzt zurückführen sozusagen am Ende. Jacob Elordi, ein weißer Schauspieler aus Australien, ich glaube schon, ja, spielt Heathcliff so. Und Cathy wird gespielt von Margot Robbie. Man könnte sozusagen, die Vorwürfe sind, Margot Robbie ist zu alt, das hattest du schon mal gesagt, im Buch sind die einfach wesentlich jünger, mhm. weil Cathy stirbt ja auch relativ früh, ja. deswegen kann man das sozusagen auch eingrenzen und nicht sagen, ja, okay, dann spielt die halt die spätere, sondern ja. die spätere gibt's nicht, genau. die stirbt früh. Und Jacob Elordi ist halt einfach weiß und du hattest vorhin darauf hingewiesen, sozusagen, wie Rassismus im Buch eine Rolle spielt, zumindest spielen könnte und gut begründete Hinweise darauf gibt, dass, ja. dass diese Figur auch mit Absicht so angelegt wurde.
Ja, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, weil tendenziell würde ich erstmal zwei Dinge nebeneinander stellen. Einerseits kann ich die Empörung absolut nachvollziehen, dass es wieder mal so ist, dass die wenigen, also der Kanon ist ja sowieso sehr weiß, auch der literarische und der Filmkanon. Und dann hast du dann bei den wenigen Figuren, die da tatsächlich schwarz geschrieben worden sind, dass die dann in den Verfilmungen, und das ist auch bei den Verfilmungen von Wuthering Heights durch die Bandbreite weg so, außer 2011, da gab es eine Verfilmung von Andrea Arnold, wo der Heathcliff tatsächlich von einem schwarzen Schauspieler gespielt wurde, ansonsten immer weiße Schauspieler. Und ich kann diese Empörung und auch die wirklich diese, dass man es einfach nicht mehr sehen kann, das kann ich komplett unterschreiben. Und gleichzeitig würde ich trotzdem auch sagen, dass eine Adaption Freiheiten hat. Wie weit die gehen, das kann man ausdiskutieren, das soll jetzt hier nicht irgendwie der Inhalt sein, aber das beides würde ich erstmal nebeneinander stellen. Ich habe mich gefragt, was ist der Sinn von Heathcliff im Buch, seine Figur, was sagt die aus und wie ist das im Film? Und es gibt ja diese Phänomene in der Literatur, auch in der kanonischen Literatur, dass Figuren als People of Color beschrieben werden, nicht weil das tatsächlich verhandelt wird, sondern weil es um ein Labeling, um ein Othering geht. Es soll markiert werden, die sind fremd, die sind anders. Und weil die Leute das nicht besser können, machen sie es halt, indem sie dann sagen, der hat schwarze, krause Haare, whatever. Und ich habe mich gefragt, ist das im Buch so und könnte man deswegen sagen, Othering kann man auch anders darstellen? Und es ist sogar vielleicht irgendwie besser, das neu zu versuchen. Das ist aber für mich nicht so. Aus den ganzen Gründen, die ich jetzt schon genannt habe, ist für mich die Hautfarbe im Buch kein unreflektiertes Labeln als anders und fremd, sondern eine bewusste Entscheidung und Verarbeitung der historischen Gegebenheiten, mit denen Emily Brontë konfrontiert war. Deswegen würde ich sagen, es ist wesentlich, dass diese Figur schwarz ist. Dadurch, dass da jetzt aber so ein Sexfilm draus wurde, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern erstmal rein beschreibend, finde ich es für den Film tatsächlich auch irgendwie egal. Der Film hätte jetzt für mich nicht mehr emotionale Tiefe mit einem schwarzen Schauspieler bekommen.
Die Frage wäre auch gewesen, sozusagen hätte man sich dann noch ein größeres Grauen gekriegt, wenn Emerald Fennell sozusagen eine bestimmte Vision davon hat, die ganz viel mit Sex zu tun hat und mit sozusagen diesen zwei und wie die sich irgendwie da in dieser Art von Beziehung, wir haben viel drüber gesprochen, auseinandersetzen. Wäre das besser gewesen, wenn sie versucht hätte, sozusagen dieses Rassismus-Thema noch so durch die Tür mit reinzubringen? Oder sagt man dann lieber, nee, dann mach du deine Version, du hast eine ganz spezielle Version, dann mach die Version lieber, anstatt sozusagen so eine Version zu machen, wo man dann sagt, okay, jetzt ist es zwar quasi von der Hautfarbe her richtig besetzt, aber das soll eigentlich gar nicht verhandelt werden und es wird dann auch nicht mitverhandelt.
Vor allem, stell dir vor, der Schauspieler wäre schwarz in diesem Film und ist eine animalische, bestialische,
der sich grausame über die weiße Sexmaschine, Frau Margot
der
Robbie
sich über die
hermacht.
Weiße Frau.
Genau, also das ist, deswegen finde ich auch so bei den Vorwürfen, da muss man sich schon fragen, wäre es dann besser damit sozusagen, wenn das jetzt um die Regisseurin geht, die diese Art von Film machen wollte und diese Art von Geschichte erzählen will. Das ist so der Aspekt und ich würde mit dir gerne noch über das Buch nochmal reden, über die Frage nämlich, inwiefern da jetzt Kolonialkritik oder Rassismuskritik drin ist in diesem Buch. Du hattest das gerade so hergeleitet und ich finde, ich musste auch da wieder an Jane Austen denken, weil das sind sozusagen so gewisse zeitliche Parallelen einfach es gibt, ne? Und so ein ähnliches England, sage ich mal. Und bei Jane Austen gibt es ja dieses Buch Mansfield Park, wo auch diese Figur dann an dieses, diese junge Frau kommt in dieses Gut Mansfield Park, und es gibt ganz viele Anspielungen auf Sklaverei, auf diese Debatte um die Abschaffung der Sklaverei, die eben in beider Frauen Lebenszeiten sozusagen eine Rolle gespielt hat. So. Es ist aber trotzdem natürlich so, dass die beide, also dass das einfach nichts mit den Debatten zu tun hatte, die wir 200 Jahre später führen, und dass ganz viele entscheidende Texte, ganz viele Autoren, Autorinnen wie Audre Lorde, James Baldwin, die Bürgerrechtsbewegung in den USA und so, die kolonialen Unabhängigkeitskämpfe, Franz Fanon und so weiter, dass das alles erst viel, viel später kam. Und ich finde, was mir manchmal sozusagen, was so ein bisschen passiert, was man beobachten kann, ist, dass Leute einfach sozusagen ihre Sicht komplett da drauflegen und dann sagen, ja, also Emily Brontë hat das ja feministisch gemeint, hat das also sozusagen die ganzen Themen hat die da mit verhandelt, und das wollte die auch so, und deswegen ist sozusagen, wenn die Regisseurin jetzt davon abweicht, ist das absolut falsch und falsch interpretiert und sowas. Und das, was du uns erzählt hast mit diesem, dass die sich das überlegt haben, die Schwestern, und dann diese eine Geschichte von diesem Jungen aus, das ist aber trotzdem was, das deutet hin. Aber das ist nicht irgendwie ein Beweis oder so. Wir wissen das einfach nicht. Man weiß extrem wenig, vor allem über Emily Brontë, weiß man tatsächlich extrem wenig. Und ich finde dann, und bei Jane Austen war es eine ähnliche Geschichte, weil die Schwester alle Briefe verbrannt hat und man dann halt wusste, okay, sie hat über ihren Bruder hat sie Geschichten aus den Kolonien gehört, okay, sie hat es so und so benannt, deswegen so. Aber es kann halt auch sein, dass sie einfach sozusagen was thematisiert hat, was in ihrer Zeit virulent war. So, das heißt noch lange nicht, dass es so ein Thema ist. Und das finde ich, da werden wir manchmal so, das ist mir dann manchmal ein bisschen unterkomplex sozusagen in der Herangehensweise. Weißt du, dass man so festlegt, wie das jetzt war, das weiß man nicht. Das macht ja auch, ist ja auch das Schöne daran, also, oder es ist doch auch das Spannende daran. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
So?
Wir müssen festhalten, dass Emily Brontë ansonsten fast keine Schriften hinterlassen hat. Und das heißt, alles, was wir mit diesem Buch machen, ist Interpretation. Und ich glaube, die Frage zu stellen, wie ist es gemeint, impliziert ja schon, dass es irgendjemand auf dieser Welt gibt, der Recht damit hat.
Genau.
Und das ist einfach nicht möglich. Stattdessen sollte man sich die Frage stellen, wie könnte es gemeint gewesen sein? Dafür haben wir hier eine kleine Einordnung versucht, anhand historischer Umstände. Und gleichzeitig können wir auch bei dem Film nicht darüber sprechen, also wir können auch Emerald Fennell nicht absprechen, wie sie dieses Buch liest. Wir können aber darüber reden, ob wir es für gelungen halten, was sie daraus gemacht hat. Und das ist, glaube ich, nichts anderes.
Oder ob wir sagen, bestimmte Aspekte, auch das finde ich, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, völlig legitim zu sagen, ey, dieser ganze Rassismus-Aspekt, der steckt doch in dem Buch drin, den könnte man doch total spannend erzählen so und auch gut erzählen. Und das ist doch, macht doch einen extrem wichtigen Bestandteil aus. Und wenn man das nicht macht, verflacht das doch total oder so. Ne? Das ist ja völlig okay. Es ist nur einfach nicht das, was Emerald Fennell erzählen wollte. Und das ist, finde ich, auch offensichtlich, dass sie das nicht wollte. Ja. Und ich bin manchmal so, dass ich mir so denke, okay, kann man da nicht auch einfach sagen, okay, sie wollte ihren Film machen, und dann kann man zum Beispiel wie du reingehen und sagen, ey, das ist einfach diese Art von Love Stories, habe ich einfach keinen Bock mehr zu sehen, sozusagen, weißt du?
Ich finde halt wirklich, was ich einfach mal betonen muss, ist, dass ich diesen Film, ich finde, diesen Film krankt es an vielen Bereichen. Ich finde zum Beispiel, wo es sehr nah am Buch ist, oft sind die Dialoge. Und ich finde zum Beispiel,
da wird die Sprache benutzt.
Genau,
wirklich.
Diese Sprache aus dem Buch wird benutzt. Und ich finde, das wirkt derartig seltsam. Vielleicht liegt es auch an der deutschen Synchronisierung. Das weiß ich nicht, ob das im Englischen besser funktioniert. Dass die Figuren unsympathisch sind zum Beispiel. Das ist ja auch nichts, was ich irgendwie, wo ich denke, oh, ich muss mich immer mit allen identifizieren können. Auch überhaupt nicht so. Aber das ist wirklich krass, wie teilweise auch aufgesetzt bitchig die Leute in diesem Film sind. Also mich hat auch diese Grausamkeit oder diese Fiesheit nicht so richtig überzeugt. Also so richtig böse sind die auch nicht. Und böse, damit meine ich jetzt keinen Dualismus von Gut und Böse, sondern ich meine die Boshaftigkeit, die in jedem Menschen stecken kann. Und ich glaube, das ist viel spannender, diese Debatten eben nebeneinander zu führen. Also ich finde es super wichtig, dass dieser Film unfreiwillig tatsächlich, aber dass dieser Film nochmal die Debatte darüber angestoßen hat, was es heißt, wenn wir Rollen so oder so besetzen und was wir sozusagen oder wie wir immer noch Menschen und Geschichten und so weiter unsichtbar oder unhörbar machen. Das ist eine Debatte, die wir führen müssen. Ich finde nur, dass man dem Film dass man den Film auf vielen Ebenen kritisieren kann, ohne dieses Thema überhaupt zu berühren. Weißt du, was ich meine?
Und ja, und ich würde vielleicht nochmal auf was zurückkommen, kurz zum Richtung Ende, was Mithu Sanyal gesagt hat, die auch über diese Rassismusdebatte und so geredet hat und die erzählt hat, dass, ich glaube, den Deutschlandfunk oder so, dass dieses Buch halt für sie total wichtig war und sie das total geliebt hat und immer wieder liest und so.
Genau, weil eine Hauptfigur darin vorkommt, der Rassismus widerfährt.
Genau.
Das war für sie eine sehr wichtige Erfahrung.
Und sie hat aber gesagt, sie sieht das eigentlich quasi gar nicht so negativ jetzt, dass es diese, also sie freut sich quasi, oder sie geht das eher so von dieser Freude über diese Debatten an, die da entstehen, und dass sich Leute eben mit diesem Buch auseinandersetzen und sozusagen diese Rassismuserfahrung dann eben aus dem Buch versuchen rauszulesen oder rauszuarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen und dass der Film dann dafür einen Anlass hat. Also ne, das hat jetzt nicht, also sie hat nicht gesagt, sie findet den Film super toll oder findet das gut, dass das so gemacht ist, aber dass man einfach so, was du jetzt auch schon angedeutet hattest, es ist doch auch eigentlich einfach gut, also das Buch Wuthering Heights ist jetzt in den britischen Charts wieder auf der Bestsellerliste ganz weit oben, wo du dir einfach so denkst, okay, und dann beschäftigen wir uns mit Literatur und überlegen uns, wie interpretieren wir das, und das sollte einem aber bewusst sein, aus unserer heutigen Zeit dieses Buch, was vor 200 Jahren unter ganz anderen Umständen von einer Autorin geschrieben wurde, die wir kaum kennen, so, und das, was wir machen, ist unsere Folie drüberlegen, und da gibt es sehr unterschiedliche Folien, und es gibt eben die Folie von Emerald Fennell, und es gibt aber viele eigene Interpretationen, und eigentlich ist es doch total schön. Letztlich findet doch so eine Art erweiterte Literaturkritik gerade überall im Internet statt.
Ja.
Von Leuten, die vielleicht auch sich gar nicht jetzt irgendwie einen Literaturpodcast machen wie wir, sondern lauter Leute nehmen sich das Buch und sagen so, warte mal, nee, das ist doch in dem Buch so und das ist doch in dem Film so.
Ja.
Weißt du?
Wobei es eben auch viele gibt, die tatsächlich einfach sagen, ey, ich kenne das Buch nicht, aber ich fand den Film toll. Ich glaube, dann fällt es auch leichter, den Film vielleicht irgendwie dem was abzugewinnen. Ich muss trotzdem die Frage auch mir immer wieder stellen, wie tief guckt wirklich irgendjemand in dieses Buch rein, ne? Wenn ich den Film toll fand, wenn ich vielleicht auf Romance, auf Dark Romance stehe und ich sehe dann das Buch, oh mein Gott, ich schlage das auf, da ist nicht mal irgendwie so ein Relief von Erotik, der mich irgendwie runterfährt oder so, sondern nur Grausamkeit und Gewalt. Ich zweifle einfach so ein bisschen an, dass die Leute sich tatsächlich mit dieser Debatte oder mit diesem Buch dann tiefergehend beschäftigen, müssen sie ja auch nicht. Ich finde aber, was ich wirklich, glaube ich, nochmal so ein bisschen in Frage stellen will, ist trotzdem auch das Timing. Weil ich mich schon frage, der Film hat, glaube ich, nach ein paar Tagen mehr als das eingespielt, was er gekostet hat. Und ich frage mich schon auch.
Mit ungefähr 74% weiblichen Zuschauern, ne?
Ja.
Also.
Genau. Und ich frage mich einfach zwei Sachen. Erstens, wieso werden Stories so sehr verflacht für ein explizit weibliches Publikum? Also, warum wird irgendwie diesem weiblichen Publikum trotzdem so wenig Komplexität in den emotionalen, in der Emotionalität der Figuren zugetraut, in der Komplexität der Handlung? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, warum kommt dieser Film jetzt, da Romance das einzig wachsende Segment auf dem Buchmarkt ist? Und an Valentinstag? Und warum wird das Marketing hinterher auch noch so betrieben, dass Margot Robbie und Jacob Elordi quasi dazu angehalten sind, die ganze Zeit so zu tun, als könnten sie die Finger auch im echten Leben nicht voneinander lassen. Ich finde das einfach irgendwie geschmacklos. Und
naja, das ist halt kapitalistische Kulturvermarktung.
Ja, genau.
Ne? Also das ist, da muss man sich keine Illusion machen,
nee,
sozusagen. Es ist sozusagen Emerald Fennell, das nehme ich ihr schon ab, dass sie einfach dieses Buch halt total geliebt hatte, Lust hat, das zu machen, und einfach gesehen wird, okay, hier ist gerade ein Markt, alles, was du gesagt hast, stimmt, und jetzt hauen wir, also dann wird dieses Projekt halt einfach gemacht, dann gibt es dafür Geld,
ja,
weil sozusagen das lässt sich vermerken,
ja,
und es funktioniert ja, und ich glaube, weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt verschiedene Aspekte einfach erzählt davon, was daran funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert, was das Buch vom Film unterscheidet und so weiter. Was mich so ein bisschen noch zurücklässt sozusagen, ist, ja, es gibt diese riesige Kapitalismuskritik dann daran. Da denke ich mir aber auch immer so ein bisschen, Hollywood hat immer schon und wird auch immer so funktionieren. Also ne,
ja,
die ganzen Filme so, das ist irgendwie, und was mich ein bisschen stört tatsächlich, wenn ich das noch kurz sozusagen am Abfachfremd sozusagen sagen darf von unserem Podcast, ist, wie auf der Regisseurin rumgehackt wird. Also es gibt eine unfassbare Genauigkeit beim Auseinandernehmen von allem, was sie getan hat, so in diesem Film, und ein sozusagen Finger noch auf die kleinste Stelle legen von auch sehr vielen weiblichen Kritikerinnen sozusagen, die aus allen Bereichen kommen, irgendwie, die sich sonst mit Lifestyle-Themen beschäftigen, ja. Manche mit Literaturkritik, manche mit Filmkritik. Und die zerfetzen diesen Film. Es gibt auch männliche Kritiker, die das machen, aber vor allem auch bei Frauen so. Und ich denke mir dann so, gleichzeitig gibt es dann immer den Ärger, dass bei den Oscars keine Frauen da sind. Das Problem ist nur, wenn du dieses Game nicht kannst, wenn du dieses Hollywood-Vermarktungs-Kapitalismus-Game nicht kannst, dann wirst du nicht so eine Regisseurin, die überhaupt auf so einer Ebene stattfindet, die weltweit erkannt wird, der Name sozusagen groß auf den Plakaten prangt und für was steht. So, davon gibt es sowieso extremst wenige Frauen. So, die sind quasi im Filmgeschäft, wenn man jetzt die Oscars, die BAFTAs und so weiter angeht, fast unsichtbar. Es gibt, du kannst sie quasi an einer Hand abzählen. Ja. Und manchmal stört mich das, dass ich so denke, ja, finde den Film scheiße, kritisiere den auch oder sowas. Aber dann so, also ich habe teilweise Äußerungen gelesen, so nach dem Motto, ja, also das hatte ja nur, weil sie sich dem Patriarchat an den Hals geworfen hat. Deswegen durfte die diesen Film machen und der Film ist auch nur eine einzige Feier quasi des Patriarchats und deswegen kann man sie sozusagen nicht mehr ernst nehmen als weibliche weißt du, was ich meine?
Ja.
Und da denke ich mir so, es ist schon auch krass, wie schnell dann auf, also ich habe einfach das Gefühl, es würde Männern auf dem der Weise einem männlichen Regisseur nicht passieren. Never so. Das ever, ist eine ganz andere Debatte, die wir dann führen, weißt
du? Richtig, es wird sehr viel aufgehitzter, sehr viel absoluter geführt, sehr viel auch schonungsloser. Und das ist natürlich etwas, was irgendwie absolut nervt und auch irgendwie überhaupt nicht zielführend ist. Man kann sich auch einfach auf eine gediegene Art und Weise mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen. Wir hätten jetzt auch noch ewig weiterreden können über die Figur der Isabella im Film und im Buch. Es gibt so viel Spannendes auch zu besprechen, was die unterschiedlichen Ausdeutungen da hervorgebracht haben. Ich glaube, was mir irgendwie wichtig ist, ist, dass so funktioniert halt Kultur, weißt du? Wir gucken uns was an, wir regen uns darüber auf, aber am Ende des Tages ist es ja gut, dass wir drüber sprechen und ist es auch gut, dass ein Buch mal wieder so viel Aufmerksamkeit überhaupt bekommt in der Zeit, wo die Verlage ihre Literaturprogramme einstellen. Wir haben eingangs drüber gesprochen. Also was Literatur in uns allen hervorbringt eben auch in der und wie es neue Kulturprodukte, Kunstprodukte auch befördert. Ja, also Leute setzen sich mit Themen auseinander, machen aus Frankenstein einen Film, machen aus Wuthering Heights Filme und so weiter und so fort. Und finde ich begrüßenswert.
Genau, man muss halt in die Tiefe gehen, weil da, wo irgendwie Leute denken, sie können damit Geld machen, dann wird auch sozusagen, gibt es auch Antriebe, die einfach versuchen, das Ganze dann möglichst gut zu vermarkten. Und dann ist es eben ja auch die Aufgabe, darüber zu reden, zu überlegen, sich das Buch anzugucken und so weiter.
Ja, so ist es.
Was vom Tage übrig blieb. Lynn, heute zum Abschied geht es nochmal um eine Autorin, von der ich tatsächlich noch nie was gehört hatte. Aber umso schöner, dass wir sie jetzt hier im Podcast haben, weil ich glaube, in Kanada ist sie sowas wie eine Nationalheilige der Literatur, könnte man fast sagen. Also sozusagen komplett gefeiert. Und zwar geht es um Antonine Maillet. Am 10. Mai 1929 wurde die in Buktusch in New Brunswick geboren. Das ist also in Kanada. Auf der Karte habe ich mir das mal angeguckt. Das ist so an der Küste Kanadas, unweit der Grenze zur USA. Das heißt irgendwie auf der einen Seite.
Links oder rechts?
Rechts.
Ah, ja.
Also sozusagen auf der einen Seite hast du fast schon die USA im Rücken, auf der anderen Seite das Meer. Ne? Da ist man so. Und Maillet selber war eins von 9 Kindern und sie hatte keine einfache Familiengeschichte. Ihre Mutter starb, als sie 14 Jahre alt war. Und als sie 24 Jahre alt war, starb auch ihr Vater. Also so relativ früh dann doch weise geworden. Und sie hat Literatur studiert und über den französischen Schriftsteller Rabelais promoviert. Das war ein mittelalterlicher Schriftsteller, der so zu den ganz Großen der französischen Literatur gehört. Und eine Besonderheit in ihrer Karriere von Beginn an, sie machte die Geschichte und Kultur der Arkadier. Hast du von denen schon mal gehört? Es erinnert mich irgendwie so an Arkadia, an diese, weißt du, an diese Fantasievorstellung, die es, glaube ich, in der Antike oder so mal gab.
Ich musste gerade an Atlantis denken.
Ja, ja, genau. Aber genau solche Assoziationen hatte ich auch, weißt du, so ein Fantasiereich.
Ja.
Nee, so hat man die französischsprachigen Bewohner der Atlantikküste genannt, außerhalb Kanadas. Also insofern passt es auch wieder so ein bisschen an Atlantik.
Ich dachte jetzt, da gibt es noch irgendwas, was ich in Herr der Ringe übersehe.
Ja, genau. Also es ist doch eine total tolle Beschreibung, ging mir auch so. Es gab also diese französischsprachige Minderheit eben an dieser Küste. Und über die hat sie geschrieben und die hatten auch eine eigene Sprache, einen eigenen Dialekt und in dem hat sie auch geschrieben sozusagen, das ist eine eigene Form von Französisch und ihr Status als Autorin in Kanada, hängt auch damit zusammen, dass sie sozusagen sich immer wieder in ihrer Arbeit eben für diese Volksgruppe stark gemacht hat und für deren Kultur und Tradition. Ne? So was kennen wir immer mal wieder von Autoren, Autorinnen. Ja. Im Anschluss an ihren Doktor, den sie gemacht hat in Literatur, hat sie unterrichtet an verschiedenen kanadischen Universitäten, hat auch für Radio Kanada als Moderatorin und Autorin gearbeitet. Das heißt, die war halt extrem umtriebig im universitären Betrieb, im Radio sozusagen, hat den Kulturbetrieb da doch sehr geprägt und hat parallel auch zahlreiche Romane, Stücke und wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht eben. Immer mit dem Fokus auf die akkadische Geschichte und Kultur, der sie sich eben von allen Seiten genährt hat. Dafür hat sie alle möglichen Preise erhalten, die höchsten Auszeichnungen ihres Landes, aber auch als erste Nicht-Europäerin den Prix Goncourt und auch als einzige Kanadierin, der das je gelungen ist, also diesen berühmtesten französischen Preis. Für das Buch Pélagie la Charrette, das Thema ist die Deportation tausender Akkadier durch britische Truppen in den Süden der Vereinigten Staaten vor 270 Jahren. Also die wurden dann quasi dort eben verschleppt als Minderheit und darüber hat sie ein Buch gemacht und das ist tatsächlich auch das einzige Buch, das es auf Deutsch gibt. Also ich habe mal geguckt, sie wurde tatsächlich auch, das fand ich auch interessant, sie wurde auch kaum ins Englische oder so übersetzt. Also sie ist da so, weißt du, in Kanada voll der Star, aber sonst außerhalb des Landes hat sie es nicht so richtig geschafft dann da. Aber dieses Buch wurde übersetzt. Mit der Hälfte des Herzens heißt das auf Deutsch. Klingt wie so auch so eine Romance-Novel, ne? Und ist bei DTV erschienen. Allerdings schon 2000, weiß ich nicht, ich glaube kurz nach der 2000-Wende. Also ja. Das heißt, das gibt es nur noch gebraucht. Okay. Es gibt zum Abschluss, möchte ich dir erzählen, also sie hatte diese lange Karriere, ist auch ziemlich alt geworden, aber es gibt zwei Besonderheiten, die ich irgendwie total interessant oder schön auch ein bisschen fand, zumindest für die Öffentlichkeit das eine, nämlich 2022 outete sie sich im Alter im Alter von 2022. Also okay.
Sehr betagt.
Aber im hohen Alter. Sie ist nämlich mit 95 Jahren gestorben, also war das mit 92? Mit 92 Jahren hat sie sich als Lesbe geoutet, nachdem sie schon eine komplette Beziehung geführt hatte, aber halt im Geheimen mit der Schauspielerin und Theaterregisseurin Mercedes Palomino, die dann eben 2006 gestorben war. Das heißt, diese Beziehung lag auch schon komplett hinter ihr, so, ne? Und dann hat sie das irgendwie noch an die Öffentlichkeit gebracht. Und die letzten Jahre ihres Lebens lebte sie in Montreal. Soweit, so gut, aber in einer nach ihr benannten Straße schon. Also die war wirklich zu Lebzeiten schon so anerkannt, wow, dass sie quasi schon in ihrer eigenen Straße lebte.
Oh mein Gott, stell mal vor, du heißt wie ich.
Ja.
Und dann schicke ich dir einen Brief und da steht einfach drauf, Lynn Penelope Rieger Straße 1.
Ja, das ist doch, also ne, das ist doch irgendwie einfach schon, zeigt aber auch wirklich nochmal, normalerweise ist ja sowas echt nicht so oft,
ja,
so, ne? Das hat man,
ne? Das
ja, oder bei so ganz großen Megastars oder so. Und meistens ist das ja auch nur so eine Gasse, in der du gar nicht leben kannst.
Ja.
Aber sie konnte und ist am 17. Februar 2025, also vor etwas mehr als einem Jahr, im Alter von 95 Jahren dort gestorben. Und wie gesagt, man kann sich über mit der Hälfte des Herzens ihrem Werk sozusagen so ein bisschen nähern. Ansonsten wäre es auch mal ein Anlass, Französisch zu lernen, um sich sozusagen.
Ja, ich frage mich, inwieweit man diesen Dialekt beherrschen müsste und ob auch das ein Grund dafür
ist,
dass noch nicht so viel übersetzt wird.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass auf den französischen Ausgaben, habe ich gesehen, eine Übersetzung draufsteht. Das heißt, ihre Bücher wurden auch sozusagen für die französischsprachigen Leser und Leserinnen übersetzt tatsächlich
aus
diesem
Dialekt,
weil das so, wir hatten das Thema mal, als wir unsere Spanien-Folgen gemacht haben, ne? Wo auch viele Autoren, Autorinnen so sehr verwurzelt sind und sehr verbandelt mit einer bestimmten Region und dann auch in diesem Dialekt schreiben,
ja.
Und dann aber auch immer so die Frage ist und man dann auch feststellt, dass doch wenig übersetzt wird,
ja, genau.
Weil man diesen Zwischenschritt noch machen muss und weil dann immer so die Frage ist, okay, da muss ja erstmal ein Verlag sagen, okay, dieser Zwischenschritt ist wichtig und dann muss ein anderer Verlag kommen und sozusagen den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, das ist jetzt auch noch für ein weiteres Publikum wichtig. Und insofern sind solche Autoren und Autorinnen total wichtig, aber teilweise halt auch stark an ihre Regionen gebunden und in ihren Regionen auch dann populär. Und da gibt es dann auch Denkmäler und alles. Also trinken wir auf sie.
Machen wir. Ich finde, das klingt nach einer fantastischen Lebensgeschichte und einer bewundernswerten Frau. Auf
Antonine Maillet.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Ciao.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse. Mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.